Hier ist Ihr buntes Hörlokal, da hören Sie ganz und gar lokal. Ihr Platz im schönen Hörlokal.
Herzlich willkommen zum Podcast Hörlokal, Unterhaltung aus dem Nassauer Land. Heute endlich mal wieder mit Sagen und Märchen aus dem blauen Ländchen. Zwischen Hügeln, Wäldern und alten Wegen warten Geschichten darauf, gehört zu werden. Diesmal Geschichten von der Lahn. Viel Spaß! Und damit herzlich willkommen zu dieser Folge des Hörmals, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, und herzlich willkommen im blauen Ländchen und zu den Märchen und Sagen aus dem blauen Land. Und damit ist nicht nur die Region um Nassstetten gemeint, sondern auch das Nassauer Land. Denn die Märchen und Sagen aus dem Buch, wo die Lorelei dem Lahnteufel winkt, die sind ganz schön weit gefächert ins Nassauer Land hinein, an die Lahn, an den Mühlbach, an Skelbachtal und darüber hinaus. Und genau deshalb habe ich Ihnen heute einige Geschichten herausgesucht, die an der Lahn spielen und uns in eine längst vergangene Zeit mitnehmen. Ich wünsche Ihnen ganz viel Spaß beim Zuhören. Der Bubenquell. Als die Römer unser Land besetzt hatten, erfuhren auch sie von den wundersamen und heilkräftigen Wassern, die aus den Bergen sprudeln. Kaiser Germanicus lebte hier mit seiner Gemahlin Agrippina. Die Ehe war zu ihrer beider Bedauern bislang kinderlos geblieben, obwohl Agrippina bereits häufig zu den Göttern, ihren eigenen und der Sicherheit halber auch zu den hiesigen, gebetet und um Kindersegen gefleht hatte. Der Kaiser machte sich Sorgen um seine Frau, denn die unerfüllte Erwartung schlug sich bereits seit längerem in steter Melancholie und dem Fehlen jeglichen Antriebes nieder. Da riet ihm eine heilkundige Frau, Agrippina im Feldlager von Ems unterzubringen, denn die dortige Natur könne sich wohltuend auf ihre Niedergeschlagenheit auswirken. Täglich ging nun die Kaiserin an den Ufern der Lahn spazieren und atmete tief die würzige Emser Luft ein. Eines Tages begegnete ihr auf einer Uferwiese eine junge Frau mit wallendem, blonden Haar. Diese betrachtete Agrippina mit aufmerksamen blauen Augen und fragte: »Was bedrückt dich, Frau, dass du bei hellem Sonnenschein seufzend in dieser herrlichen Natur umhergehst?« Bei diesen teilnahmsvollen Worten brach der aufgestaute Kummer aus der Kaiserin heraus. Sie weinte und erzählte der Fremden von ihrem unerfüllten Kinderwunsch. Zu ihrem Erstaunen aber lachte diese fröhlich auf und ergriff Agrippinas Hand. »Wenn das alles ist«, sagte sie fröhlich, »so kann dir leicht geholfen werden. Ich weiß ganz in der Nähe einen wundertätigen Quell. Folge mir dorthin und trinke von seinem Wasser, und schon bald wird dein Wunsch in Erfüllung gehen.« Agrippina besann sich nicht lange und ließ sich von der Unbekannten zu einem Felsen führen, dessen Fuß dicht mit Moospolstern und Farnkraut bewachsen war. Reines Wasser sprudelte aus einem Felsspalt über die Pflanzen und füllte die Luft mit erfrischender Kühle. Die Kaiserin beugte sich nieder und schöpfte das Wasser mit den Händen, und als sie trank, war ihr, als durchdränge blauer Dunst die Erscheinung der Fremden, bis ihr Körper sich auflöste und den Blicken der Römerin entschwand. Da wusste Agrippina, dass sie es mit einer Lahnnixe zu tun gehabt hatte. Täglich kam sie nun zur Quelle und trank von dem Wasser. Und es dauerte nicht lange, da wurde sie schwanger. Als Germanicus erneut ins Feldlager zurückkehrte, hatte Agrippina ihm einen Sohn geboren, den sie Caligula, den Soldatenstiefel, nannte. Dieser wurde ein grausamer Kaiser, und so mancher bedauerte, dass die Kaiserin der Lahnnixe begegnet war. Die Quelle aber, der Agrippina die Erfüllung ihres Wunsches zu verdanken hatte, sprudelt noch heute, und man nennt sie den Bubenquell. was dem Metzger von Nassau widerfuhr. Es war einmal ein Nassauer Metzger, der wanderte, tief in Gedanken versunken, auf der Heerstraße dahin. Wie er so lief, überholte ihn eine Kutsche und fuhr langsam vor ihm her. Der Metzger war so in seine Gedanken vertieft, dass er automatisch dem Gespann folgte, ohne weiter auf den Weg zu achten. Plötzlich hielt die Kutsche an und unser Mann erwachte aus seiner Versunkenheit. Da merkte er, dass es bereits dunkelte und auf der vertrauten Straße eine prächtige, hell erleuchtete Villa stand, wo er vorher niemals eine gesehen hatte. Dem Wagen entstiegen drei Mönche und der verblüffte Metzger folgte ihnen unbemerkt ins Haus, denn all dies hatte auf einmal seine Wissbegierde geweckt. Die Mönche betraten das Haus und gingen geradewegs in ein abgedunkeltes Zimmer. Dort lag auf hohen Polstern ein alter Mann im Sterben. Dem reichten sie die Kommunion. Der Metzger drückte sich hinter die Tür, denn die drei Mönche verließen das Zimmer umgehend, durchstritten die hohe Halle und verschwanden hinter einer reich verzierten zweiflügeligen Tür. Wie staunte der Nassauer, als er vorsichtig die Klinke herunterdrückte und durch einen Türspalt in einen prachtvollen Saal blickte. An den Wänden brannten hunderte von Kerzen in goldenen Kandelabern, von der hohen Decke funkelten kristallene Lüster und an einer endlosen, reich gedeckten Tafel genoss eine frohgestimmte Gesellschaft ein opulentes Mahl. Bestecke klapperten, Gläser wurden geschwenkt, man prostete sich zu und veranstaltete einen solchen Lärm, dass der Metzger es wagte, sich durch den Türspalt zu drücken und sich hinter einer Säule zu verbergen. Doch der Herr, welcher an der Stirnseite der Tafel saß, bemerkte den Eindringling und gab seinen Tischgenossen ein Zeichen. Augenblicklich verstummte das Lärmen und aller Augen folgten der ausgestreckten Hand des Präsidenten, mit welcher der nun den Unbekannten heranwinkte. Der Metzger trat zögernd an die Tafel. Da stand der Mann auf und reichte ihm einen Becher Wein mit den Worten: »Noch einen Tag«. Der Metzger schauderte, denn all dies kam ihm nicht geheuer vor und er wollte nicht von dem Weine trinken. Doch gleich darauf trat ein zweiter Mann zu ihm, bot ihm ein Kristallglas mit rotem Wein und sprach: »Noch einen Tag«. Auch diesen Trunk lehnte der Metzger ab, doch als ein dritter Tischgenosse ihm den Pokal reichte, abermals mit denselben Worten, ergriff er ergeben das Glas und trank es in einem Zuge leer. Beifall ertönte von der Tischrunde und schon stand ein vierter Zecher auf und bot ihm das Glas. Als der Metzger die Worte »noch einen Tag« vernahm, erschrak er so heftig, dass er sich unwillkürlich bekreuzigte. Da verschwand mit einem Mal die gesamte Szenerie vor seinen Augen, Saal und Menschen und Villa, und er befand sich in tiefer Nacht irgendwo im dunklen Wald. Furchtsam verbarg sich der Metzger hinter einem Strauch. Und als der Morgen dämmerte, fand er sich auf dem Räderberg, weit weg von der Heerstraße, die er am Vortag gewandert. Der Metzger schlug einen steinigen Pfad zurück zu seiner Vaterstadt ein und in Nassau angekommen, lief er direkt zum Pfarrer, um ihm von dem sonderbaren Erlebnis zu berichten. »Auf dem Räderberg«, sagte der und wiegte den Kopf bedächtig hin und her. Da hat es vor langer Zeit einmal ein Kloster gegeben, ja. Die Trümmer sind an mancher Stelle noch zu sehen. Doch der Orden ist schon längst dahin. Alle Ordensbrüder sind gestorben. Ratlos ging der Metzger nach Hause. Und genau drei Tage später starb er. Frau Holle im blauen Land. Steigt einmal auf die Hohelei hinauf und lasst euren Blick über das Lahntal schweifen. Links liegt das Reich der Zwergenkönigin. Das Kloster Arnstein thront über dem Wald, gegenüber ragt die hohe Kanzel auf und tief unten umarmt die glitzernde Lahn den Hollerich, bevor sie dem Rhein entgegenfließt. Auf der hohen Kanzel wohnte einst Frau Holle und manchmal stieg sie nachts auf die Bergspitze des Hollerich, um die schimmernde Lahn im Mondschein zu bewundern. Kamen nächtliche Wanderer vorbei, erschreckten sie sich, denn sie sahen von Weitem einen bleichen Schein und gewahrten dann die fremde Frau, die sie für eine Zauberin hielten. Manchmal erglühte der Felsen auch von geheimnisvollen Feuern und dann trafen sich die Mädchen am Hollerich und tanzten dort die ganze Nacht. Die meiste Zeit des Jahres jedoch verbrachte Frau Holle auf der Hohen Kanzel. Und wenn auf der einen Seite der Lahn die Sonne schien, während es am jenseitigen Ufer schneite, dann wussten die Leute, dass sie wieder einmal kräftig ihre Betten ausschüttelte. Man erzählt sich ja, dass Frau Holle einen ordentlichen Haushalt führte und einen großen Garten mit vielerlei Obst bestellte. Eines Tages kochte Frau Holle in einem großen Kessel Holunderkompott. Sie rührte mit einem langen Holzlöffel in den Topf, gab Zucker, Zimt und Sternanis zu den Beeren und der Duft des Kompotts verbreitete sich überall in der Umgebung. Nicht weit von der Hohen Kanzel entfernt wohnte ein Riese im Wald und der sog nun begierig den verlockenden Duft der süßen Hollerbeeren ein, machte sich sofort auf den Weg und folgte der Spur. Bei Frau Holle angekommen, fragte er nicht lange, sondern packte mit gierigem Blick den Kessel, hob ihn an, setzte ihn an die wulstigen Lippen und kippte die Hälfte des Holunderkompotts in seinen Schlund. Im selben Augenblick schrie der Riese fürchterlich auf, denn er hatte nicht bedacht, dass er den Brei kochend heiß vom Feuer genommen. Jetzt brannte er ihm in der Kehle und der Riese blies in den Kessel, um das restliche Kompott abzukühlen. Weil er aber so heftig pustete, spritzte der schwarze Brei ihm ins Gesicht und verbrannte ihm die Haut. Frau Holle lachte schadenfroh. »Hättest du mich gefragt, Riese, ich hätte dir eine schöne Portion von dem Brei geschenkt. Sieh nur, was du nun hast von deiner Gier.« Da geriet der Riese erst recht in Wut. Brüllend zerbrach er das Geschirr der Frau Holle und schleuderte die Scherben von der Hohen Kanzel hinunter ins Tal. Noch heute liegen sie dort. Ein wirrer Trümmerhaufen aus Stein. Die Körbchen für Messer und Gabel übersah der Riese jedoch. Sie blieben oben und versteinerten mit der Zeit. Und so könnt ihr sie als Spitze des Berges noch erkennen. Und damit endet unsere heutige Reise ins Blaue Ländchen oder an die Lahn. Vielleicht begleiten Sie die Bilder dieser Geschichte oder dieser Geschichten noch ein Stück durch den Tag, durch den Abend, durch die Nacht, vielleicht sogar in Ihre Träume. Und wenn Sie mögen, hören wir uns bald wieder, wenn neue, alte Geschichten darauf warten, erzählt zu werden. In diesem Sinne, bleiben Sie gesund und machen Sie es gut.